Als ich mit Jürgen Tibosek über diese Predigt heute Morgen gesprochen habe und über das Thema gesprochen habe, da war so der erste Gedanke, dass es Zeit ist, vielleicht für eine Predigt unter dem Motto, brauchen wir eine neue Reformation? Braucht Deutschland eine neue Erweckung? Muss die Kirche in Deutschland sich neu orientieren und neu einnorden lassen von Jesus, dem Herrn? Und während der Predigtvorbereitung ist mir dann aufgefallen, dass dieses Thema sehr weit gefasst ist. Und dass es vielleicht geschickt wäre, das Thema ein bisschen enger zu fassen und auch ein bisschen mehr auf mein Thema, auf die Flüchtlingsarbeit mit zu fokussieren. Und deswegen lautet der Titel dieser Predigt jetzt auch die Gemeinde als ein lebendiges Beispiel für Integration. Liebe Gemeinde, in dieser Predigt heute Morgen geht es um uns. Es geht um die Gemeinde. Es geht um unsere Beziehungen in der Gemeinde. Die Beziehung der Gemeinde zu Christus auf der einen Seite, um die Beziehungen zu anderen Gemeinden, die wir pflegen, zu anderen Konfessionen, zu Christen, die vielleicht ein ganz bisschen ein anderes Glaubensbekenntnis haben als wir. Und es geht auch um die Beziehungen untereinander, innerhalb der Ortsgemeinde. Dafür schauen wir uns heute einfach mehrere Bibelstellen im Neuen Testament an. Ich mache das normalerweise gerne, dass ich mir eine Bibelstelle rausnehme und die bearbeite. Aber für diese Themenpredigt war es notwendig, sich mehrere Bibelstellen rauszusuchen. Und ich glaube, dass das, was ihr heute zu hören kriegt, an vielen Stellen gar nicht neu ist für euch. Ich glaube, dass vieles euch bekannt vorkommen wird. Aber ich möchte euch bitten, trotzdem gut zuzuhören, weil vielleicht bekommt ihr einen neuen Blickwinkel auf die Dinge. Vielleicht bekommt ihr eine neue Sichtweise auf das, was ihr in der Apostelgeschichte zu lesen bekommt. Die Gemeinde, Gottes Prototyp für gelebte Integration. Wenn die Bibel von Gemeinde spricht, insbesondere das Neue Testament, dann finden normalerweise zwei Begriffe Verwendung. Der eine Begriff ist das Wort Ekklesia und das andere Wort ist der Begriff Koinonia. Schauen wir uns zunächst einmal an, was diese beiden Begriffe bedeuten. Unter Ekklesia versteht die Bibel normalerweise den universellen Leib Christi. Also die Summe der gesamten Versammlung der Gotteskinder weltweit. Nun ist Ekklesia kein Begriff, der erst erfunden wurde, als die Schreiber der Bibel sich Gedanken gemacht haben, was sie schreiben wollen. Sondern dieser Begriff war vorher im antiken Griechenland schon in vielfacher Weise im Gebrauch. Was heißt er? Was bedeutet er? Ekklesia meint die Herausgerufenen, die Stimmberechtigten, die sich zusammenfinden. Sozusagen die herausgerufenen Mitgestalter. Es geht also um eine Hervorhebung von bestimmten Menschen. Immer wenn Ekklesia das Wort gebraucht wird in der Bibel, immer wenn es um Gemeinde geht, dann geht es um die herausgerufenen, um die besonderen Menschen, die Gott sich gerufen hat. Uns. Aber warum eigentlich? Sagt die Bibel nicht, dass Gott die ganze Welt liebt? Warum reden wir über diese exklusive Gruppe, Gemeinde? Wozu ruft Gott überhaupt einzelne Menschen heraus aus der großen Menge? Die Antwort ist eigentlich denkbar einfach. Um in inniger Gemeinschaft mit diesen Menschen zu leben. Gerufen sind alle, aber nicht alle lassen sich rufen. Aufgerufen, Jesus zu folgen, sind alle. Aber manche lassen sich herausrufen, lassen sich herausfordern von Jesus. Integration. Was hat das damit zu tun? Die Bibel nennt uns ein Bild, wenn es um die Ekklesia geht, nämlich den Leib Christi, die Leibhaftigkeit Christi in seiner Gemeinde. So lesen wir in Epheser 1, Vers 22 und 23, Gott hat ihm, Jesus, alles unter die Füße gelegt und hat ihn, den Herrscher, über das ganze Universum zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie, die Gemeinde, ist sein Leib und er lebt mit ihr und in ihr in seiner ganzen Fülle und er, der alles und alle mit seiner Gegenwart erfüllt, füllt sie aus. Christus ist also das Haupt der Gemeinde, der Entscheider, der Befehlshaber, der Impulsgeber für jeden Einzelnen von uns, aber auch für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft der Herausgerufenen. Und die Gemeinde ist sein Leib, der ihn vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt verkörpert und bezeugt. Das lesen wir zum Beispiel in Epheser 3, Vers 10, wo geschrieben steht, damit nun kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Ich sage es nochmal, weil es ein bisschen ein schwieriges Deutsch ist. Damit kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes, den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Ist uns das bewusst, dass wir als Gemeinde ein Zeugnis sind für die Mächte und Gewalten, die im Himmel sind? Dass wir ein Zeugnis sind für die Engel? Und ist euch aufgefallen, dass es dabei tatsächlich um Integration geht? Nämlich um unsere Integration in das Reich Gottes? Um unsere Integration in seinen Leib? Die Gemeinde ist mehr als eine Interessensgemeinschaft. Gemeinde ist nicht ein kalkulierter Zusammenschluss aller Gläubigen, um eine Zweckgemeinschaft zu bilden, sondern Gemeinde ist die eine, die universelle und die verkörperte Einheit in Christus. Das ist eine der Grundlagen, wie wir Gemeinde betrachten müssen und betrachten sollten. In Johannes 17, in den Versen 20 bis 23 lesen wir, ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort, also das der Jünger, an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater, damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt. Im Griechischen steht da das Wort Doxa. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind, und ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, so wie du mich liebst. Wir sind ein lebendiges Zeugnis, alleine dadurch, dass wir Gemeinde sind. Alleine dadurch, dass wir uns von Jesus haben rufen lassen. Das ist der zentrale Auftrag der Ekklesia. Ein sichtbares Zeichen zu sein, an dem die Welt ablesen kann, dass Jesus Gottes Gesandter ist. Dass er der Messias, der Christus ist. Und das führt mich zu einem zweiten Punkt in dieser Predigt. Ich habe es eben schon gesagt, neben dem Wort Ekklesia gibt es noch das Wort Koinonia. Koinonia, dieses Wort bedeutet Gemeinschaft. Also nicht unbedingt Gemeinde, so wie es im Alten Testament das ganze Volk Israel ist, was als Gemeinde bezeichnet wird, sondern hier geht es um Gemeinschaft. Koinonia hat auch einen sehr tiefen Bezug oder eine sehr große Weite in seiner Bedeutung in der griechischen Sprache. Zum einen wurde dieses Wort Koinonia benutzt, wenn man über die Teilhaber eines Geschäftsbetriebes sprach. Zum anderen wurde es aber auch für die Beschreibung einer Beziehung innerhalb einer Ehe benutzt. Und nach dem Neuen Testament eben auch für diese innige Beziehung, die Menschen, die Gemeinde mit Gott eingehen kann. Und genau genommen ist die Grundlage für diese Gemeinschaft im Neuen Testament stets dieses der Mensch in Christus oder Christus in uns. Die Zugehörigkeit zur Ekklesia, zu der Gruppe der Herausgerufenen, ist also so etwas Ähnliches wie die Basis dafür, dass wir in Koinonia, in Gemeinschaft miteinander und mit Christus leben. Es ist praktisch, als würden wir eine Leiter hochgehen, Stufe für Stufe. Es gibt ja Leute, die sagen, man soll in Wikipedia nicht nachschauen, weil da jeder alles reinschreiben kann. Aber ich stelle immer wieder fest, dass es dort sehr sinnige und sehr gute Umschreibungen gibt. Und eine Beschreibung des Wortes Koinonia habe ich auf Wikipedia gefunden. Da steht, das griechische Wort Koinonia bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Das Wort wird im Neuen Testament der Bibel regelmäßig benutzt, um sowohl die seinshafte Eingliederung in Jesus Christus durch Taufe und Abendmahl als auch die dadurch bestimmten Beziehungen innerhalb der Ekklesia zu beschreiben. Also es geht um zweierlei. Es geht zum einen darum, dass wir Teilhaber sind, dass wir Teilhabe haben und dadurch Gemeinschaft haben, und es geht um die Beziehungen innerhalb der Gemeinde. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist eine der zentralen Aussagen, die Jesus trifft, wenn es darum geht, wie wir mit ihm in Beziehung leben sollen, wie er sich das vorstellt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt in mir. Was genau ist der Auftrag an uns in diesem Bild? Wie beschreibt Jesus uns in diesem Bild? Er beschreibt uns als Fruchtkörper. An den Fruchtkörpern eines Baumes oder eines Weinstocks kann man erkennen, dass wirklich gutes Leben in diesem Weinstock ist. Wir kennen das aus einer anderen Geschichte, wo es um den Feigenbaum geht, wo Jesus sagt, ein guter Baum, der gute Früchte trägt, der bleibt stehen. Aber ein schlechter Baum, der wird keine guten Früchte bringen. Das heißt, an der Frucht erkennen wir, was der Weinstock ist. An euch, an uns als Gemeinde, soll die Welt erkennen und sehen, wer Jesus ist. Und natürlich sind die Fruchtkörper auch die Träger des Erbguts. Durch die Fruchtkörper wird der Same hinausgebracht in die Welt. Und das Dritte, an den Weintrauben ernähren sich und erfreuen sich nicht nur wir Menschen, sondern die Früchte eines Weinstocks ernähren eine ganze Menge Tiere, die gesamte Umwelt. Und die Frage für mich ist, ernähren wir unsere Gesellschaft? Kann unsere Gesellschaft in Deutschland sich an uns als Gemeinde nähren? Oder sind wir eine Randerscheinung, die belächelt wird, an der man gerne vorbeischaut? Wir haben Aufgaben, die damit verbunden sind. Aber diese Aufgaben können wir eben nur wahrnehmen, wenn wir fest verwurzelt sind in Jesus. Wenn wir fest eingepfropft sind in diesen Weinstock. Nur dann haben wir Kraft. Nur dann haben wir Energie. Nur dann gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass wir Frucht bringen können. Paulus, wenn er jetzt hier stehen würde an meiner Stelle, dann würde er sagen, es gäbe noch mehr dazu zu sagen. Aber ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Im Hebräerbrief tut er das auf 10 Seiten. Ich möchte an dieser Stelle überleiten, weil es gibt tatsächlich noch vieles zu sagen, aber ich möchte diese Predigt ein bisschen zuspitzen. Ich möchte nicht bei den allgemeinen Begriffen stehen bleiben, sondern ich möchte gucken, was hat es mit uns, mit euch heute Morgen und mit mir und meiner Gemeinde, in der ich lebe, zu tun. Der Weinstock Christi hat definitiv mehr als 2 Sorten Trauben. Am Weinstock Christi hängen Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, aus ganz unterschiedlichen Konfessionen. Wir gehören alle zusammen an diesen einen Weinstock. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das griechische Wort Koinonia bedeutet Gemeinschaft durch Teilhabe. Und eines muss uns bewusst sein. Ein Teilhaber ist immer deutlich mehr als nur ein Teilnehmer. Teilhabe bedeutet, als Mitgestalter seine Begabungen und Talente einzubringen und andererseits auch etwas zu nehmen und zu konsumieren. Es ist ein ständiger Wechsel zwischen Geben und Nehmen. Und selbst wenn wir in die Geschäftswelt denken und an den stillen Teilhaber denken, müssen wir trotzdem feststellen, auch der hat eine Menge Geld reingesteckt in ein Unternehmen und hat das Recht dazu, hinterher auch Rendite herauszubekommen. Es ist wichtig, dass wir uns mit einbringen, dass wir Mitwirkende sind im Reich Gottes. Stellt euch nur mal eine Ehe vor. Das war ja das andere Beispiel, was die griechische Sprache uns liefert für das Wort Koinonia. Stellt euch eine Ehe vor, in der ein Ehepartner immer nur nimmt und sich nicht einbringt. Was glaubt ihr, wie lange diese Ehe halten wird? Und eigentlich muss man fragen, ist das überhaupt eine Ehe? Ist das eine Ehe im biblischen Sinn? Die Beziehungen innerhalb der Gemeinde sollen von diesem stetigen Nehmen und Geben geprägt sein. Das ist euch sicherlich nicht neu. Darüber ist sicher hier schon öfter auch gepredigt worden. Aber trotzdem ist meine Frage, welche Auswirkungen hat dieser Anspruch auf unsere Gemeinde weltweit, auf eure Gemeinde hier vor Ort und auf meine Gemeinde an meinem Heimatort? Ich bin vor einiger Zeit auf einer Al-Masira-Schulung gewesen und dort saßen ganz viele Pastoren und Älteste. Wir hatten 80 Teilnehmer und von diesen 80 Teilnehmern waren 60 Hauptamtliche. Und als wir über die Verbreitung des Evangeliums auch unter Muslimen sprachen und was das bedeutet und wie viel Zeit und Energie man da reinstecken musste, da standen dann 2 Pastoren auf und sagten, ja, aber wer soll denn das alles leisten? Wir haben doch in unserer Gemeinde so schon nicht genügend Mitarbeiter für die wichtige Arbeit. Abgesehen davon, dass für mich die Frage ist, was ist denn die wichtige Arbeit, habe ich überlegt, wie ich dem begegnen kann. Und ich habe sie gefragt, Leute, sagt mir doch mal, wie viele Prozent in eurer Gemeinde arbeiten denn aktiv mit? Wie viel Prozent eurer Gemeindeglieder sind aktiv in der Gemeinde tätig? Also aktiv bedeutet für mich eine Stunde ungefähr pro Woche oder mehr. Und die Antworten waren für mich erschreckend. In Gemeinden, die größer sind als 100 Mitglieder, schwankte die Zahl zwischen 25% und 40%. Und in den Gemeinden, die kleiner sind als 100 Mitglieder, lag die Anzahl, die genannte Anzahl, zwischen 50% und 70%. Liebe Gemeinde, was ist mit dem Rest? Was ist mit den Leuten, die nicht aktiv sind in der Gemeinde, die sich nicht einbringen? Wie soll man die bezeichnen? Ist das totes Fleisch am Leib Christi? Ich glaube, dass diese Pastoren und Ältesten ein bisschen einen schiefen Blick haben auf die tatsächliche Zahl der Mitarbeiter. Denn ich glaube, dass sehr häufig übersehen wird, dass viele, gerade ältere Leute, zu Hause sitzen und fleißig für die Gemeinde beten. Und das ist Mitarbeit. Und dass viele sich außerhalb der Gemeinde engagieren, sozial engagieren. Aber warum tun sie das? Weil Jesus sie geschickt hat. Und damit ist es Gemeindearbeit. Auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht so definieren. Im Sport habe ich das Problem, dass ich regelmäßig höre, ja, die jungen Leute, die gehen ja lieber Fußball spielen, als sich in der Gemeinde zu engagieren. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass das wichtig ist, dass Menschen, die gerne Fußball spielen, die Herrlichkeit Gottes mit in die Fußballvereine tragen. Wie wollen wir in diese Welt wirken, wenn wir nicht in der Welt sind? Wir sind nicht von der Welt, aber wir sollten in der Welt stehen. Zurück zum Thema. Ich glaube, das herausragendste Merkmal der Koinonia ist tatsächlich die Tatsache, dass jeder etwas beiträgt und dass jeder auch etwas abbekommt. Wer nichts beiträgt, der mag zur Gemeinde gehören. Der mag auch zu Jesus gehören. Aber, und darüber sollten wir uns bewusst sein, der gehört nicht wirklich zur Gemeinschaft. Wer nicht sich einbringt, hat nicht wirklich Gemeinschaft mit der Gemeinde. Denn er wirkt nicht mit. Er nimmt sich sozusagen selbst die Chance zur Gemeinschaft. Er ist dabei, aber nicht mittendrin, um es mit dem Werbeslogan einer großen deutschen Fernsehanstalt zu sagen. Mittendrin statt nur dabei beschreibt eigentlich sehr genau das Wesen und den Anspruch des Integrationsgedanken, nämlich die Teilhabe, die Teilhaberschaft. Und damit möchte ich zu einem Punkt kommen, der mir wegen meiner Arbeit mit Flüchtlingen sehr am Herzen liegt. Ich beobachte in vielen Gemeinden, dass Gemeinden sehr viel Herzblut investieren, um Flüchtlinge zu unterstützen, um ihnen zu helfen, hier in Deutschland Arbeit zu finden, Sprache zu lernen und ganz, ganz viel mehr. Viele Gemeinden powern und verausgaben sich dabei regelrecht. Und einerseits freue ich mich darüber auch. Aber andererseits macht mich diese Beobachtung auch ein bisschen traurig und lasst mich erklären, warum. In meiner Heimatgemeinde, und bitte verpetzt mich nicht an unseren Pastor, der kommt nächste Woche, Christoph Legin. In meiner Heimatgemeinde haben wir zu Ostern 2 Flüchtlinge getauft. Circa 20 wiedergeborene Flüchtlinge besuchen jeden Sonntag den Gottesdienst in einer der vielen Gemeinden in der Evangelischen Allianz in Altenkirchen. Und etwa weitere 50 Flüchtlinge, überwiegend junge Muslime, besuchen im Moment unsere missionarischen Hauskreise und lernen Jesus Woche für Woche besser kennen. Seit vielen Wochen kommen diese jungen Muslime treu und wissbegierig, lesen in der Bibel und wollen Jesus kennenlernen. Und wir sind wirklich dankbar dafür. Aber wisst ihr, Nicht einer dieser Flüchtlinge hat in irgendeiner unserer Gemeinden bisher eine feste Aufgabe. Da sind Flüchtlinge dabei, die sind seit vielen Jahren treue Nachfolger Jesu. Und wir haben es nicht geschafft, ihnen zu sagen, wo sie sich einbringen können. Und in den meisten Gemeinden, mit denen ich deutschlandweit über Al-Masira im Kontakt stehe oder über meine Arbeit bei SAS, sieht das nicht viel besser aus. Da sitzen Flüchtlinge in den Reihen und sind Konsumenten, weil wir sie nicht auffordern und weil wir sie nicht dorthin bewegen, mitzuarbeiten in unseren Gemeinden. Und wir nehmen ihnen damit die Chance, wirkliche Teilhabe am Reich Gottes zu sein. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ist das so? Aus einigen Gemeinden habe ich gehört, naja, die sind noch zu hilfsbedürftig. Die Sprache ist noch nicht so gut ausgeprägt. Oder die haben noch so viel zu tun mit Schule und sich überhaupt erstmal zurechtzufinden. Wir wollen die nicht überbelasten. Und ich glaube, es gibt sicherlich viele Gründe, die rücksichtsvoll, liebevoll und gut gemeint sind. Aber ich finde auch, dass Tucholsky recht hatte, als er sagte, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ist uns das, was die Flüchtlinge beitragen könnten, was sie beizutragen haben, nicht gut genug für unsere Gottesdienste? Ist uns das nicht gut genug für unsere Gemeinden? Wenn das so ist, dann habe ich eine Frage. Was habe ich denn Gott zu bieten, dass er mich für würdig erachtet, sein Teilhaber im Reich Gottes zu sein? Wo ist der Unterschied? Ohne dass ich eingewurzelt bin in diesen Weinstock, ohne dass ich ganz dicht dran bin an Jesus, habe ich nichts zu bieten, gar nichts. Ich bin abhängig von ihm und das ist gut so. Nun möchte man vielleicht einwenden, naja, aber wenn die gerade mal Ostern getauft sind, dann sind die ja auch noch recht frisch Christen. Ja, das stimmt. Aber wenn ich mir die Evangelien durchlese, dann stelle ich fest, dass die Speisung der 5000 relativ zu Anfang der Evangelien steht. Das heißt, die Jünger, mit denen Jesus unterwegs war, die waren noch Frischlinge, als Jesus sie aufgefordert hat und gesagt hat, gebt ihr ihnen doch zu essen. Zugegebenermaßen, es hat nicht funktioniert. Die haben das nicht hingekriegt. Aber das, was sie konnten, das hat Jesus sie auch tun lassen. Er hat nämlich gesagt, bringt mir, was ihr habt und teilt es aus, nachdem ich es gesegnet habe. Das ist Teilhaberschaft. Jesus integriert seine Jünger von Anfang an in sein Handeln. Er macht Jünger zu Mitwirkenden. Das hat er damals getan und ich glaube, das möchte er auch heute noch tun. Die Bibel gibt uns ein sehr anschauliches Bild, ein sehr schönes Beispiel, wie eine integrative Gemeinde aussehen kann. Gerade im Bezug auf verschiedene Kulturen. Ich rede von der Gemeinde in Antiochia. Antiochia war zur Zeit der Apostelgeschichte mit ca. 200.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Römischen Reichs. Sie war eine Handelsmetropole und sie lag genau im Kreuz der wichtigsten Handelsrouten des Vorderen Orients. Also eigentlich ist es kein Wunder, dass diese Stadt auch gleichzeitig ein Schmelztiegel der Kulturen war. Menschen aus aller Herren Länder, aus unterschiedlichsten Kulturen lebten in dieser Stadt, arbeiteten in dieser Stadt und wie wir gleich sehen werden, wurden sie auch Jünger Jesu. Ich lese aus Apostelgeschichte 11, die Verse 19 bis 26. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter den Juden bekannt. Doch einige wenige unter ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Cyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, an die nicht-jüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nicht-Juden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Und von dieser Entwicklung erfuhr die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste daraufhin in ihrem Auftrag nach Antiochia. Ist erstaunlich, oder? Die Menschen müssen aus Jerusalem fliehen, weil sie verfolgt werden nach der Steinigung des Stephanus. Sie werden von den Juden verfolgt, sie werden gesteinigt, sie werden inhaftiert und jetzt kommen sie in eine neue Stadt und an wen wenden sie sich? An die Juden, an ihre Volksgenossen. Gleich und gleich gesellt sich gern. Nur wenige, sagt die Apostelgeschichte, haben den Mut, das, was Petrus und Paulus schon vorher begonnen hatten, nämlich Nichtjuden, also Heiden, das Evangelium zu predigen, nur wenige haben den Mut, das fortzusetzen. Aber durch diese wenigen lässt Gott wahre Dämme brechen. Die Geschichtsschreibung ist etwas genauer an dieser Stelle als die vage Angabe der Bibel. Die Bibel sagt, eine große Zahl kam hinzu. In der Geschichtsschreibung lesen wir, dass etwa um das Jahr 80 nach Christus jeder zweite Bürger der Stadt ein Christ war. Bei 200.000 Einwohnern macht das 100.000 Christen in einer Stadt in nur gerade mal 30 Jahren. Das nenne ich Gemeindewachstum. Davon hätte selbst die Gemeinde in Jerusalem geträumt. Liebe Gemeinde, ich habe eine Frage. Wie fändet ihr das, wenn in Deutschland ein solches Wachstum starten würde? Wie fändet ihr das, wenn in Deutschland das auch passieren könnte, dass so viele Menschen Jesus als ihren Herrn anerkennen? Könnten wir da mit? Könnten wir da unter allen Umständen mit? Oder haben wir dafür Beschränkungen in unserem Denken, wie das zu gehen hat? Denn, ganz nebenbei bemerkt, ausgelöst wurde diese Erweckung damals durch Flüchtlinge und Einwanderer aus Libyen und Zypern. Nicht aus Menschen vom Volk Gottes, in erster Linie nicht aus Menschen, die dort beheimatet waren, sondern von den Reingeschmeckten, von den Zugereisten, von Migranten. Aber was wäre denn, wenn die Flüchtlinge, die Gott uns in dieser Zeit in unsere Gemeinden stellt, die jetzt zu uns gekommen sind, wenn Gott genau diese Menschen gebrauchen würde, um eine neue Reformation in Deutschland, eine neue Erweckung in unserem Land zu starten. Könnten wir damit umgehen, wenn nicht wir diejenigen sind, die den Startschuss geben? Wenn der Segen von einem anderen Volk, von einer anderen Kultur, auch mit vielleicht anderen kulturellen Einflüssen kommt? Oder fällt uns das schwer? Was wäre denn, wenn der neue Luther diesmal Ali oder Khalil hieß? Wisst ihr, unter den Iranern, die schon seit einigen Jahren in Deutschland leben, gibt es eine solche Erweckung. Ich habe viel mit Flüchtlingsarbeit in ganz Deutschland zu tun und ich höre von ganz vielen Gemeinden, in der zu Hunderten Iraner getauft werden innerhalb eines Jahres. Allein meine ehemalige Gemeinde in Braunschweig hat in den letzten 3 Jahren mehr als 200 Iraner getauft. Die feiern mittlerweile einen Gottesdienst, einen separaten Gottesdienst in Farsi, jede Woche. Weil die Gemeinde voll ist mit diesen Menschen. Und was wäre, wenn Gott diesen Menschen vielleicht sogar Verantwortung für unsere Gemeinden übertragen würde? Könnten wir da mitgehen? Wären wir als Gemeinden und als Gemeindeglieder für einen solchen Schritt bereit? Haben wir darüber überhaupt schon mal nachgedacht? Oder ist unsere Kultur immer noch die Leitkultur in Deutschland? Schreiben wir die mit T oder mit D? Wisst ihr, die Auflistung der Gemeindeverantwortlichen in Antiochia, die liest sich wie folgt. Apostelgeschichte 13, Vers 1. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Das ist mal eine Gemeindeleitung. Ein Zypriot, ein Schwarzafrikaner, ein Libyer, ein Mann aus der Oberschicht Judäas und ein Türke. Das ist die Gemeindeleitung dieser Gemeinde, in der ein solches Wachstum stattfindet. Das ist die Gemeindeleitung der Gemeinde, die den größten Zulauf und den größten Segen Gottes erfährt. Von dieser Gemeinde aus sind alle Missionsreisen des Paulus gestartet. Ohne diese Gemeinde säßen wir heute nicht hier. Das sind die Leute, die Jesus an dieser Stelle einsetzt, damit die Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Kulturen stammen, allesamt, jeder auf seine Art und Weise, eine gute Lehre und Ermutigung erfahren. Könnt ihr nachvollziehen, warum ich Antiochia als ein gutes Vorbild in Sachen Integration verstehe? Wer sich an der Stelle gerne weiter damit beschäftigen möchte, dem empfehle ich in der Apostelgeschichte die Kapitel 11 bis 15 mal zu lesen. Da steckt noch so viel mehr drin, was ich heute Morgen nicht sagen kann. Aber ich empfinde das als ein extrem spannendes Thema. Und vielleicht ist es auch für euch spannend. Es gäbe noch sehr viel mehr zu diesem Thema zu sagen. Aber eigentlich wollte ich euch heute Morgen ja nur ein paar Impulse liefern. Impulse, über die ihr als Teilhaber am Reich Gottes nachdenken könnt und die ihr als Teilhaber am Reich Gottes umbeten könnt. Jürgen Tibusek hat mir erzählt, wie diese Gemeinde sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie so die Beziehungen unter den Gemeinden sind. Ich habe ihm erzählt, wie traurig ich oft darüber bin, wie wir als Gemeinden miteinander umgehen. Wie wir der Meinung sind, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und die anderen eigentlich nicht wirklich richtig sind in ihrem Glauben. Und er hat mir berichtet davon, wo ihr steht als Gemeinde. Und ich muss euch sagen, ich freue mich darüber. Ich freue mich darüber zu sehen, wie eine Gemeinde einen Aufbruch wagt und, ja, ich sag mal, alte Strukturen hinter sich lässt und neu denkt, weil sie sich von Christus dazu anstiften lässt. Ihr habt euch von Gott auf einen Weg der Gemeinschaft senden lassen, der Koinonia. Übrigens, schon im April habe ich mich ziemlich über euch gefreut, denn in eurer Gemeinde sind schon recht viele Flüchtlinge und Migranten, die fest als Mitglieder dabei sind, die eure Gottesdienste regelmäßig besuchen und die sich einbringen dürfen und können. Auch wenn der Jupp mir heute Morgen den Beamer nicht ans Laufen gekriegt hat. Aber im Ernst, das ist nicht überall in Deutschland so. Ich würde mir wünschen, dass die Gemeinden in Deutschland an der Stelle wach werden Und dass wir begreifen, dass es egal ist, ob wir deutschen Ursprung haben, russischen Ursprung haben, libyschen Ursprung, arabischen, persischen, was auch immer. Wer zu Christus gehört, gehört auch in die Gemeinschaft, in die Wirkgemeinschaft Christi. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, warum predige ich jetzt ausgerechnet euch eine solche Predigt, wenn ich doch so stolz auf euch bin? Das will ich euch sagen. Es gibt 4 Gründe. Der erste Grund ist, dass ich euch gern auch eine Bestätigung geben möchte, so dass ihr als eher kleine Gemeinde es geschafft habt, euch auf einen guten Weg zu begeben. Man sagt das ja oft den großen Gemeinden nach, dass sie gut in der Lage sind zu integrieren. Und kleine Gemeinden, sagt man häufig, die sind nicht so gut da drin, deswegen sind sie ja noch so klein. Lasst euch nicht beirren. Ich glaube, ihr seid, was das anbelangt, auf einem guten Weg, auf einem sehr guten Weg. Der zweite Punkt ist, weil wir alle gemeinsam der Leib Christi sind. Alle Christen weltweit, alle Christen deutschlandweit. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Und wenn ihr Grund zur Freude habt, dann sollten sich auch alle anderen mit euch freuen dürfen. Dahinter steckt eine Aufforderung. Weil die Gemeinden in Deutschland Hilfe brauchen von solchen Gemeinden wie euch. Vielleicht sagt ihr, wir sind aber nur eine kleine Gemeinde. Ja? Wir haben vielleicht nur eine kleine Kraft. Aber in der Kraft Christi habt ihr Kraft. Redet über das, was ihr gut erlebt habt. Redet über eure Gemeinde. Erzählt anderen Gemeinden, wie toll das mit der Integration funktioniert, wenn man sich denn wagt. Wir brauchen euch, damit andere Gemeinden sich bei euch anstecken können. Mit diesem Enthusiasmus und mit dieser Liebe, mit der ihr mit Menschen umgeht, mit der ihr untereinander Gemeinschaft habt. Wir brauchen euch, damit ihr für andere Gemeinden betet. Du warst vorhin zum Gebetsabend eingeladen. Ich muss leider immer wieder sagen, ich bin kein großer strategischer Beter. Wenn Gott mir eine Gabe nicht gegeben hat, dann die des Gebets. Aber ich weiß, dass es die schärfste Waffe ist, die wir als Christen haben. Denn an Gottes Willen, an Christi Willen ist alles gelegen und nicht an dem, was wir wollen. Und vielleicht gibt es einen vierten Punkt. Vielleicht gibt es einige unter euch, die bisher eher im Hintergrund geblieben sind, die bisher eher konsumiert haben, als sich eingebracht haben. Vielleicht hast du heute Morgen gespürt, dass Jesus dir die Hand auf die Schulter gelegt hat. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich bitten, dreh dich zu ihm um und sprich mit ihm. Frag ihn, was er von dir möchte. Frag ihn, wo er dich haben will, wo er deinen Einsatz, deine Leidenschaft spüren möchte in der Gemeinde. Dafür ist niemand zu jung und niemand zu alt. Eine ältere Schwester in meiner Gemeinde in Braunschweig damals, mit der habe ich zusammen in der Drogenhilfearbeit gearbeitet, die Frau war 86 Jahre alt. Da bin ich samstags in den Park gegangen und habe Kaffee und Brötchen verteilt. Und irgendwann habe ich mal zu ihr gesagt, weißt du, ich bin mächtig stolz auf dich, Hedda. Mit 86, dass du dich noch rauswagst permanent unter die Junkies und Alkoholabhängigen. Alle Achtung. Da hat sie mich völlig entrüstet angeguckt und sagt, was willst denn du von mir? 86, das ist doch kein Alter für eine Kathedrale. Sie hat recht. Von Rente steht in der Bibel nichts. Liebe Gemeinde, ihr merkt, es steckt ein bisschen Aufforderung dahinter. aber auch ganz viel Segen und ganz viel Dankbarkeit für das, was ihr in der letzten Zeit, in der Vergangenheit schon geleistet habt und was ihr mit Jesus gemeinsam angegangen seid. Gott segne euch darin und dafür. Amen. Lasst uns einen Moment einfach stille werden und ich spreche dann ganz kurz noch ein Gebet. Herr Jesus, du hast gesagt, dass du deine Herrlichkeit uns übergeben hast. Und wir selber sehen das manchmal überhaupt nicht, welche Herrlichkeit um uns herum wirkt. Wir selber sehen vielleicht viel eher die Kritik, die an unseren Gemeinden herrscht und an uns herrscht. Wir sehen vielleicht viel eher, wie Menschen uns beobachten, mit dem Finger auf uns zeigen und sagen, wo wir uns falsch verhalten. Aber dein Wort ist die Wahrheit. Herr, da wo deine Gemeinde ist, da ist deine Herrlichkeit. Da wo deine Gemeinde ist, da bist du mitten unter uns. Da bist du Licht, Salz und Brot für diese Welt. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du uns für wert erachtest, an deinem Reich mitzubauen. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das immer wieder neu vor Augen hältst, dass wir das nicht gering achten und nicht gering schätzen, sondern dass wir begreifen, dass wir Teil deiner Herrlichkeit sind, wenn wir uns von dir rufen und anstiften lassen, Herr. Amen.